herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kirchschonergemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kirchschonergemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Und dazu lese ich jetzt auch den Bericht aus dem Markus-Evangelium, 16. Kapitel, von Vers 9 bis 20. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt 2 von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen. Aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten in allen Orten und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Ostern hat Konsequenzen. Weil es Ostern war und weil es Ostern gibt, geht's nicht so weiter wie vorher. Und das war die Erfahrung, die auch die Jünger machen mussten in der Zeit danach. Es kann nicht so weitergehen wie bisher. Und Markus fasst hier einige Berichte aus anderen Evangelien in Kurzform zusammen. Ich könnte jetzt so einen bibelkundlichen Überblick halten über das Markus-Evangelium und dass der Schluss nicht ganz dazu passt und könnte dann die verschiedenen Theorien bringen, ja, warum der Schluss jetzt dasteht, wer es eventuell aus welchen Gründen geschrieben hat. Aber darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass wir jetzt aus der Distanz versuchen zu analysieren, wer was wann wie geschrieben hat, sondern es geht darum, zu erkennen um diese Zusammenfassung am Ende des Markus-Evangeliums. Der Bruch ist zwischen der Trauer am Ostermorgen, sie fürchteten sich, und dem, was jetzt kommt, in ganz geraffter Form, wie es Markus da schreibt. Und er fasst eben verschiedene Berichte zusammen. Und doch zieht sich ein roter Faden dadurch, nämlich Unglaube und Leben mit diesem auferstandenen Jesus. Und so wollen wir heute Morgen uns an 4 Punkten entlanghangeln, diesem Abschnitt, als roten Faden. Konsequenzen von Ostern, die erste Konsequenz, Jesus ist auferstanden. Klar, wissen wir das, haben wir letzten Sonntag schon gehört, drüber nachgedacht. Wir haben uns begrüßt mit diesem Ostergruß, der Herr ist auferstanden und der Bestätigung, er ist wahrhaftig auferstanden. Die Jünger haben gesehen, das Grab ist leer. Das waren die Fakten, auch das haben wir letzten Sonntag gehört. Aber die Fakten alleine reichen anscheinend noch nicht aus, damit Leute glauben. Auch die Jünger nicht. Auch die Jünger haben aufgrund der Fakten nicht geglaubt, weil es anscheinend in ihrem Sinne oder nach ihren Überlegungen verschiedene Begründungen gibt, warum das Grab leer ist. Bis ihnen Jesus begegnet ist. Jesus ist auferstanden, so das ist das, was an Maria Magdalena Markus da so beschreibt. Fakt ist, das Grab ist leer, er ist Leuten begegnet und mit diesem leeren Grab und diesem auferstandenen Herrn bricht jetzt ein neues Zeitalter an. Es geht etwas Neues los, es beginnt etwas Neues. Das, was vorher die Menschen geprägt hat und bestimmt hat, hat jetzt seine Macht verloren. Nämlich zwei Fakten. Der Tod, er ist nicht mehr das Letzte, er ist nicht mehr das Endgültige, sondern Gott ist stärker als der Tod. Gott kann aus dem Tod neues Leben erwecken. Er kann was Neues machen, er kann neues Leben schaffen. Und deswegen haben wir auch den Altartisch hier noch stehen lassen mit dem getrockneten Gestrüpp oder Geäst und jetzt zwischendrin die Rosen. Aus Altem kann Gott Neues machen. Was Menschen aufgegeben haben, wo für Menschen ein Endpunkt ist, ist für Gott noch lange nicht Ende. Ein neues Zeitalter bricht an. Gott schafft etwas Neues. Er schenkt neues Leben unter neuen Voraussetzungen. Und das Zweite, was auch da drin jetzt sichtbar wird mit diesem Bericht von Maria Magdalena, was heißt, das ist die, der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hat. Auch die Dämonen haben die Macht über das Leben der Menschen verloren. Die Werkzeuge des Satans sind machtlos geworden. Da, wo Menschen ihr Leben Gott übergeben und überliefern, da kann Gott die Mächte, die Menschen kaputt machen, beseitigen, zur Seite drängen und neues Leben schenken. Da ist Heilung und Gesundung und ein neues Leben möglich. Der Satan und seine Werkzeuge haben die Macht verloren, weil Gott stärker ist. Was Menschen kaputt macht, ist besiegt. Fakt. Tatsache. Dort an diesem leeren Grab so sichtbar. Nur, jetzt kommt diese Maria Magdalena zu den Jüngern und dann kommt das Problem, wie es oft bei Menschen sichtbar wird, die menschlichen Zweifel. Diese menschlichen Zweifel, ja kann das denn überhaupt sein? Kann Gott da überhaupt eingegriffen haben? Ist das Gottes Wirken? Ist das Gottes Handeln? Oder haben da Menschen ihre Finger im Spiel? Ist das unsere Fantasie? Sind das unsere Träume, unsere Wünsche? Oder war da wirklich Gott aktiv? So unsere menschlichen Zweifel, kann das denn eigentlich sein? Und ich glaube, mit diesen Zweifeln gehen wir öfters an Berichte dran, wenn wir hören, was Gott bei Menschen getan hat, wenn Menschen Gebetserhörungen erlebt haben, wenn Gott Menschen heilt, wenn Gemeinden wachsen, wenn Gemeinden ihren Auftrag wahrnehmen und missionieren und neue Wege gehen. Wie schnell kommen dann unsere Gedanken, unsere Zweifel, unsere Fragen, ja ist das Gott oder ist das menschlich oder sogar noch eine Ebene tiefer? Kann das denn eigentlich sein? Ist Gott da aktiv? Aber was viel schlimmer wirkt hier an dieser Stelle, es heißt, sie glaubten ihr nicht. Da werden die Boten in Frage gestellt. Ist derjenige, der mir das erzählt, glaubwürdig? Ah nee, guck dir mal die Geschichte an, guck dir mal die Vergangenheit von dieser Maria an. Gott kann doch den nicht als Botin gebrauchen. Guck dir mal den an hier, der jetzt evangelisiert. Das war früher ein Zuhälter, der war früher im Gefängnis oder sonst irgendwas. Kann man das dem jetzt abnehmen, wenn der über Jesus redet? Wenn eine Sängerin wie Nina Hagen in Talkshows über Jesus redet, dann müsst ihr mal so lesen, Idee und andere frommen Blätter, was heißt, das macht ihr ja nur, um im Mittelpunkt zu stehen. Ist die Botin glaubwürdig? Entspricht die, die uns jetzt diese Botschaft von Jesus erzählt, unseren Vorstellungen und Erwartungen? Oder ist sie aufgrund ihrer Geschichte, vielleicht ihres Alters, ihrer Vergangenheit für uns nicht glaubwürdig? Jesus ist auferstanden. Mit dieser Botschaft kommt eine Maria zu den Jüngern, die sagen, weißt du was, dir glauben wir nicht. Dir glauben wir nicht. Vielleicht auch, weil sich die Jünger Gedanken gemacht haben. Ja, Was hat das jetzt für Konsequenzen? Was heißt das jetzt, wenn Jesus wirklich auferstanden ist? Wie verändert das denn eigentlich unser Leben? Klar sind wir jetzt traurig und frustriert. Wir leiden unter dieser Abwesenheit von Jesus. Wir leiden darunter, was wir mitgemacht haben und durchgemacht haben, was wir nicht verstehen. Aber wir können doch wieder zurück in unser altes Leben, das wir kennen. Wo wir uns auskennen. Aber wenn jetzt Jesus wirklich lebt und auferstanden ist, wie verändert das denn eigentlich unser Leben? Jesus ist auferstanden. Die zweite Geschichte, die Markus hier so ganz kurz streift und reinnimmt, ist die Geschichte Emmaus-Jünger. Jesus begleitet. Wenn Jesus mit auf dem Weg ist und mit Menschen durch ihr Leben hindurchgeht, sie auf ihrem Lebensweg der Zweifel und der Fragen und der Ängste begleitet, dann heißt das, keiner ist allein unterwegs. Da kommt vielleicht dieses Bild mit diesen Spuren im Sand so ein bisschen dann auch durch. Keiner ist allein unterwegs, wo diese Frau immer im Rückblick zwei Spuren sieht, ihre und die von Jesus und plötzlich nur noch eine. Und sie dann Jesus fragt, wo warst du da, wo ich dich gebraucht habe, wo es mir dreckig ging, wo ich Ängste hatte, wo ich krank war, wo ich gezweifelt habe. Und dann Jesus sagt, da war ich da, da habe ich dich getragen. Jesus begleitet, er ist mit den Emmaus-Jüngern unterwegs, er hört ihnen zu, wie sie miteinander reden, wenn sie ihre Fragen stellen, ihre Zweifel, ihre Vorwürfe, ihr Unverständnis, auch Gott gegenüber. Er hört zu. Und er beantwortet ihre Fragen. Ob wir von Jesus noch Antworten auf unsere Zweifel erwarten? Ob wir von Jesus noch Antworten auf unsere Lebensfragen erwarten? Ob es uns überhaupt noch bewusst ist, dass Jesus uns durch unser Leben, durch dick und dünn begleitet? Als unser Weggefährte, der einfach da ist und mit uns geht. Wir brauchen ihn nicht in unsere Situation hineinholen, hineinbeten, sondern er ist da. Und dann gibt Jesus diesen Emmaus-Jüngern Antworten, Antworten zum Nachdenken. Antworten zum Nachdenken. Und damit macht er auch deutlich, den Emmaus-Jüngern und auch seinen anderen Jüngern, Wissen ist Voraussetzung, dass wir Jesus erkennen. Wir müssen über Jesus Bescheid wissen. Wir müssen wissen, wer er ist. Wir müssen wissen, wie er gehandelt hat, wie er denkt, wie er fühlt, in wessen Auftrag er da ist, was seine Absicht ist, sein Ziel ist. Das müssen wir wissen, um ihn zu verstehen und auch in unserem Leben zu erkennen. Wenn wir kein Fundament haben, wenn wir keinen Anhaltspunkt haben, Dinge, die wir erleben, an Jesus festzumachen, mit Jesus und unserem Glauben in Verbindung zu bringen, dann bleiben uns nur die Alternativen Schicksal oder Zufall. Aber das, was wir erleben in unserem Alltag, in unserem Umgang miteinander, wenn wir das mit Jesus in Verbindung bringen wollen, dann müssen wir Wissen haben über ihn. Sonst funktioniert das nicht. Sonst kriegen wir diese Verknüpfung nicht hin. Ohne Wissen, ohne Voraussetzung gibt es keine Erkenntnis. Und das ist unsere Herausforderung, auch in unserer Zeit. Was wissen wir noch über Jesus? Wo beschäftigen wir uns überhaupt noch mit ihm? Um ihn in unserem Leben überhaupt noch zu entdecken. Und Jesus dient dann diesen Jüngern. Und sie erkennen ihn nicht an dem, was er sagt, sondern sie erkennen ihn an dem, was er für die Menschen tut. Menschen erkennen Jesus nicht an dem, was wir über ihn sagen, sondern an dem, was er tut. Und da hat er ein Alleinstellungsmerkmal. Da ist er der Einzige, der sich für die Sünde und Schuld dieser Menschen geopfert hat. Da ist er der Einzige, der den Menschen Frieden mit Gott geben kann. Das ist der Einzige, der von sich sagen kann, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Da gibt es keinen anderen, der diesen Anspruch für sich nehmen kann und das so bekennen kann. Jesus ist an dem erkennbar, was er für uns tut. Aber erleben wir ihn überhaupt noch? Das Dritte. Jesus ermahnt und ermutigt. Jesus kommt zu seinen Jüngern und macht ihnen Vorwürfe, dass sie ungläubig sind und hartherzig. Er ermahnt und ermutigt, weil er bei seinen Jüngern merkt, durch ihren Unglauben, weil sie diese Botschaft bei den anderen ablehnen. Sie haben es bei Maria nicht geglaubt, sie haben es bei den Emmaus-Jüngern nicht geglaubt. Und jetzt muss er selber kommen und ihnen erstmal klar machen, vor Augen halten, hey Leute, macht euch mal Gedanken, wie ihr euch selber jetzt euren Glaubenserfahrungen beraubt, wenn ihr denen, die ich geschickt habe, nicht glaubt. Wenn ihr Zeugnisse anderer Leute über mich und wie sie mich erleben nicht ernst nehmt, dann gibt es bei euch kein Glaubenswachstum. Wenn ihr die Berichte anderer nicht ernst nehmt, dann könnt ihr im Glauben nicht wachsen. Und eines macht Jesus da seinen Jüngern deutlich: Solange die Botschaft stimmt, solange über mich geredet wird, solange die Botschaft verkündigt wird, dass ich für die Schuld der Menschen gestorben bin und auferstanden bin und dass ich lebe, solange diese Botschaft stimmt, ist der Zuhörer für die Umsetzung dieser Botschaft verantwortlich. Wenn die Botschaft stimmt, wenn es um diesen auferstandenen Jesus geht, sind die Zuhörer dafür verantwortlich, was sie damit machen. Sie können sich nicht rausreden und sagen, ja, hätte die Maria anders erzählt, hätten die Emmaus-Jünger das irgendwie anders gepackt und einem rübergebracht, ja, dann hätten wir die Botschaft geglaubt. Aber weil die halt nur so noch mit hechelnder Zunge erzählt haben, wir haben sie kaum verstanden, ja, dann ging es halt unter. Nee, auf die Botschaft kommt es drauf an. Und Jesus fordert, dass die Zuhörer seinen Boten vertrauen. Dass sie es wirklich schaffen, die Botschaft losgelöst vom Boten zu sehen. Dass sie nicht darauf schauen, ist das ein Mann oder eine Frau, alt oder jung, ist er fromm aufgewachsen oder kommt er aus einer anderen Gesellschaftsschicht oder wo kommt er her, gefällt uns seine Nase, sein Redestil oder sein Auftreten. Jesus erwartet von seinen Jüngern, dass sie das trennen. Loslösen von der Botschaft, dass sie sich konzentrieren auf den Inhalt und nicht auf die Form. Mich frustriert's als Prediger, weil ich jetzt so langsam auch dann in die Altersklasse komme, wenn Gemeinden sagen hier bei Versetzungen, liebes Krishona Gemeinschaftswerk, ihr braucht uns keinen Prediger bringen, der älter ist als 50. Also ihr wisst, ihr müsst mich aushalten noch 17 Jahre, bis ich in die Rente gehe. Ja? Oder wenn Gemeinden sagen, hier Prediger, wenn du im Urlaub bist, dann sorge für Predigtvertretungsdienste, aber bitte bring uns keinen pensionierten Prediger. Der Stil gefällt uns nicht mehr. Die Art und Weise gefällt uns nicht mehr. Wir wollen einen Jungen, einen Salopp mit seinen lockeren Sprüchen und seinen Geschichtchen. Und Jesus sagt hier, löst die Form vom Inhalt. Löst die Form vom Inhalt. Auf den Inhalt kommt es drauf an und nicht auf die Form. Damit kann man sich immer rausreden. Und die Frage, die Jesus hier seinen Jüngern stellt, ist ja, oder auch uns dann, sind Zeugnisse, wenn Leute uns aus ihrem Glaubensleben berichten, wie sie Jesus erfahren haben, sind solche Zeugnisse für uns noch motivierend? Das will ich auch machen. Das will ich auch erleben. Glaubenserfahrung, Gebetserhörung. Macht mir das Mut, es selber auch dann zu probieren, sagen, jawohl, wenn der das so macht und diesen Mut hat, so zu beten, dann will ich es auch mal probieren. Sind für mich Zeugnisse dann noch glaubwürdig oder hinterfrage ich sie eher? Kann man das jetzt ernst nehmen? Ist das wirklich so gemeint? Darf man das als Christ? Statt zu sagen, super, toll, mit so einem Gott leben wir. Sind die für mich noch nachahmenswert? Das mache ich auch. Das ist für mich Christsein, das so umzusetzen. Oder was ist für uns so die Grundlage für das, was wir glauben oder was wir für glaubwürdig halten? An was messen wir das dann? So wie die Jünger, ja, das Grab ist leer, toll, super. Kann aber nicht sein. Jesus ermahnt und ermutigt. Und das Letzte, Jesus sendet. Jesus sendet seine Jünger hinaus mit einem neuen Auftrag. Er sendet sie zu einer neuen Zielgruppe. Er mutet seinen Jüngern eine Horizonterweiterung zu. Er sagt, so, jetzt öffnet mal eure Augen und nehmt mal eure Umwelt wahr. Wie geht's den Menschen um euch herum? Wie geht's den Menschen um euch, die ohne Gott leben, die nichts wissen von Versöhnung, Vergebung und Frieden mit Gott? Wie geht's den Menschen um euch, die leben nach bestimmten Prinzipien, nach dem Meer mit H, nach der Selbstverwirklichung, nach dem Streben, ich muss alles haben, die letztendlich ihr Leben anderen Götzen zur Verfügung gestellt werden, versklavt sind und es vielleicht gar nicht merken? Schaut mal eure Umwelt an, die Menschen um euch herum. Wie geht's denen ohne Jesus? Jetzt könnte man Psalmen zitieren, wo David sich beklagt, warum geht's den Gottlosen besser als den Gläubigen? Aber das ist ja manchmal nur das, was man von außen sieht. Aber wie sieht's hinter der Fassade aus? Er weist den Jüngern eine neue Zielgruppe zu, Horizonterweiterung. Er möchte, dass die Jünger begreifen, es geht nicht um die Insider. Es geht nicht um die, die drinnen sind, die gerettet sind. Sondern es geht um die Menschen, die Jesus noch brauchen. Zu den Menschen sendet Jesus seine Jünger. Nicht zur frommen, ich sag's mal ein bisschen salopp und provozierend, nicht zur frommen Selbstbeweihräucherung. Und wir müssen immer noch besser werden und noch mehr glauben und noch mehr lernen und erfahren. Und wir sind für uns da. Sondern Jesus sagt, nee, das müsst ihr aufsprengen, das müsst ihr aufreißen, nach draußen hingeht. Die Menschen brauchen mich. Eine neue Zielgruppe, nämlich alle Welt, es gibt keine räumliche Begrenzung. Er sagt hier, nur Monshausen, nur Gladenbach, sondern Jesus denkt größer. Und er nimmt seine Jünger mit hinein in dieses Großdenken, in dieses Denken für die Welt. Vielleicht auch deswegen in der Mitgliederstunde dann unseren Beschluss, ob wir als Gemeinde es noch sehen, auch nochmal Markus Neitzel neu auszusenden, eine neue Aufgabe, neue Arbeit. Dass wir daran beteiligt sind, an diesem Denken von Jesus für diese Welt. Auch wenn wir als Gemeinde davon vielleicht nichts haben. Aber wir sind Teil von diesem Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Neue Zielgruppe, eine ganze Schöpfung. Jeder, alle sollen was davon haben, dass Jesus auferstanden ist. Die Reichen, die Armen, die Alten, die Jungen, die Gesunden, die Kranken, die Selbstständigen, die Angestellten, jeder soll etwas davon haben, dass Jesus auferstanden ist. Diese Botschaft gilt für alle. Aber ist nicht unsere Realität manchmal anders, dass wir das einschränken? Gewisse Leute, Gruppierungen ausschließen von dieser Botschaft? Aber Jesus sagt, in alle Welt und jede Schöpfung. Und er bringt eine neue Botschaft. Er sendet seine Jünger mit einer neuen Botschaft. Nicht fromme Leistung zählt, sondern der Glaube. Nicht fromme Leistung zählt, sondern der Glauben. Dieses Fürwahrhalten. Jawohl, das Grab war leer. Es war nicht leer, weil die Römer den Leichnam da weggeschafft haben. Es war nicht leer, weil die Juden den Leichnam geklaut haben. Sondern das Grab war leer, weil Gott eingegriffen hat und hat seinem Sohn Jesus Christus das neue Leben geschenkt. Als Bestätigung für seinen Opfertod am Kreuz. Darum war das Grab leer. Und dieser Jesus ist anderen Menschen begegnet. Die haben ihn gesehen und haben nicht gelogen.
Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern zigmal. Und alle bekennen es und können noch gefragt werden.
Glauben ist ein Fürwahrhalten. Jawohl, das ist passiert. Glauben hat was mit Vertrauen zu tun. Wir vertrauen Gott, dass das, was dort geschehen ist, wirklich zu unserem Heil dient und zu unserem Vorteil, für unser Leben. Und wir vertrauen denen, die über Jesus erzählen und berichten, weil diese Botschaft unser Leben verändert. Und Glauben heißt dann auch, ich habe eine Beziehung zu diesem Jesus. Ich habe mit ihm ein gemeinsames Leben. Wir haben ein gemeinsames Leben, so wie Ehepaare ein gemeinsames Leben haben. Gemeinsam durchs Leben gehen, so gehe ich mit Jesus gemeinsam durch mein Leben. Wir gehen auf das gemeinsame, gleiche Ziel zu. Wir haben den gleichen Auftrag, wir haben den gleichen Willen. Und wir ergänzen uns. Nicht fromme Leistung zählt, sondern der Glaube. Und dieser Glaube, dieses gemeinsame Mitleben mit Jesus hat dann auch praktische Konsequenzen und Auswirkungen. Man könnte auch sagen, da entsteht dann ein Glaubensgehorsam. Weil ich mit Jesus lebe, lebe ich auch so, wie es ihm entspricht und wie er es gerne hätte. Ich setze das jetzt um und ich lebe so. Und an dem Punkt könnten wir jetzt auch die Taufe vielleicht einbauen, die Markus da so bringt, wenn er sagt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Jetzt könnte man sagen, okay, Taufe könnte glaubensgehorsam sein. Wenn ich gläubig werde, dann lasse ich mich taufen und nehme diesen Zuspruch Gottes für mein Leben an. Das ist eine Kombination Glaube und Taufe. Aber steht jetzt nicht, was zuerst kommt, was danach kommt. Es ist keine Aussage über Kindertaufe oder Großtaufe, sondern einfach das Glaube ist die Voraussetzung fürs Gerettetwerden. Und die Taufe ist der Zuspruch Gottes als Bestätigung, jawohl, du bist jetzt gerettet. Du gehörst dazu. Wenn man es als Glaubensgehorsam nimmt, diese Taufe, dann wirft vielleicht die Fragen auf, ja gut, warum lasse ich mich da nicht taufen? Und wenn ich schon getauft bin vorher, dann gilt der Zuspruch Gottes trotzdem. Aber die Taufe ist keine Leistung, die Menschen rettet. Ist keine Leistung, die Menschen das Heil bringt. Sondern das, was Menschen rettet, ist ihr Glaube. Jesus sendet seine Jünger mit einer neuen Botschaft. Fromme Leistung zählt nicht, sondern der Glaube. Und es geht um das Evangelium. Das ist eine frohe Botschaft, die Botschaft der Erlösung, des auferstandenen Jesus Christus, dieses neuen Lebens. Und Evangelium ist nicht Gesetz, Moral oder Zwang, sondern diese frohe Botschaft, dieses Evangelium ist Werben um den Menschen durch das, was Jesus für den Menschen getan hat. Und ist nicht dieses Formulieren von dem, was ein Mensch nicht darf, was er zu tun hat, was alles verwerflich ist. Das ist keine frohe Botschaft. Sondern das ist eine Auswirkung des Glaubens. Aber nicht die Voraussetzung für Glauben. Jesus sendet seine Jünger zu einer neuen Zielgruppe mit einer neuen Botschaft und sagt dann, jawohl, ich bin bei euch, ich bestätige euch, dass die Menschen wirklich glauben, ihr kommt von mir und ich bewahre euch, wenn ihr für mich unterwegs seid, wenn ihr euren Auftrag ernst nehmt. Das ist die Konsequenz von Ostern. Ah, Jesus ist auferstanden. Dann er begleitet seine Jünger, er ermahnt und ermutigt und er sendet. Und wenn wir immer sagen, wir kommen jetzt ja von Ostern her, dann ist das gleichzeitig die Frage, ja, ist das unsere Konsequenz, die wir von Ostern ziehen? Leben mit diesem Auferstandenen. Wissen, dass er uns begleitet. Wissen, dass er uns ermahnt und ermutigt. Und zu wissen, dass er uns sendet. Hin zu den Menschen dieser Welt. Amen.
Jesus, hab Dank für dein Wort heute Morgen, das uns wieder neu in das Licht deiner Auferstehung gestellt hat. Und so wollen wir einfach daran festhalten, dass für uns drei Dinge entscheidend sind. Der Glaube, den du uns stärken mögest. Doch nicht so, dass er verknöchert und unbeweglich wird. Ein Glaube, der jung und frisch bleibt. Ein Glaube, der in der Hoffnung eingewurzelt ist, dass du für uns gestorben und auferstanden bist. In der Hoffnung eingewurzelt ist, in dem guten Boden deiner Liebe. Dass wir tief die Wurzeln hineinstecken in die Quelle deiner Vergebung, die du am Kreuz auf Golgatha aufgerichtet hast. Und dass diese Liebe in uns wachse hin zu dir und zu den Menschen, dass wir ihnen in rechter Weise begegnen, dass sie mit deiner guten Botschaft in Berührung kommen. Dass du uns befähigst, auf die Menschen zuzugehen, egal ob sie in unserer Verwandtschaft, in unserer Gemeinde oder in der Welt um uns herum sind. Herr, schenke, dass wir glaubwürdige Zeugen und Boten deiner Liebe sind. So danken wir dir, dass wir auch jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern dürfen und danken dir, dass du uns darin ganz neu begegnest. Wenn wir uns daran erinnern dürfen, dass du dich für uns gegeben hast, Leib und Blut. Hab Dank, dass das für uns gilt und dass wir das da bezeugen dürfen. Amen.